Hallo und herzlich willkommen zur 111. Folge, wie es bei Tolkien heißen würde, von Thoughts of Chaos. Hier im Studio sind wieder zugeschaltet Captain Küpp und Steven Stumpf. Hello, ja, Captain Küpp. How are you?
Hey, Matrose Stumpf. Ja, Elephant im Elephant quasi sozusagen, ne? Von wegen 111. Elfte im Elften.
Ah ja.
Ich dachte, ich könnte einen Scherz tun. Wie ist die Lage, mein Freund?
Die Lage ist, es ist so eine busy Zeit gerade. Normalerweise fängt der Kram ja erst später an, stressig zu werden im Jahr, aber in Wacken ist schon die Hölle los. Es ist richtig was los. Es gibt viel zu tun. Die Warm-Up-Partys im April stehen an.
Ja.
Und da sind wir alle ganz eifrig. Und dann gibt es ja auch noch sowas wie ein Privatleben. Und da war ich gestern Abend, war ich beim VPT mal wieder. Eines meiner jährlichen Highlights, das Vollplayback-Theater war wieder in der Stadt, war in Hamburg. Und hat wieder eine Folge der drei Fragezeichen auf links gedreht. Diesmal war es, glaube ich, es war der Rote Rubin. Mhm. Und dieses wundervolle Ensemble, das jedes Jahr seit ungefähr 30 Jahren mit einem neuen Stück auf Tour geht, hat, glaube ich, jetzt die vierte oder fünfte Show in Hamburg gespielt. Ist immer sehr gut verkauft. In der großen Freiheit ist es schon seit Ewigkeiten gefühlt.
No.
Und,
also du hast quasi einen Stammplatz dann gefühlt auch da.
Sozusagen. Und ich habe das mal wieder, das ist einfach so, let the good times roll. Das ist einfach so ein Feel-Good-Space irgendwie, weißt du? Drei Fragezeichen, da ist man ja mit groß geworden, als die Welt noch heile war und andere Leute die Verantwortung getragen haben.
Ja.
Und
dann, als du so Ironie und Humor entdeckt hast, fandest du dann das Vollplayback-Theater cool.
Ja,
ich kenne das auch. Mich hat es halt wegen mangelnder Verbindung zum Originalen nie abgeholt.
Ja.
Aber ich konnte das schon, wie die jungen Leute sagen, appreciaten, alte Säcke, wie ich sagen, wertschätzen, was die da gemacht haben.
Ja.
Und konnte das auch als durchaus unterhaltsam einstufen. Nur ich fand es halt nicht, wenn du das Original nicht kennst, dann ist halt, ne.
Ja, schwierig. Das ist immer, also auch viele Versatzstücke aus anderen Hörspielserien und aus anderen Geschichten der Popkultur. Gestern war Avatar alles mit dabei, Matrix und. Also viele, viele, viele Versatzstücke.
Ja, Memes, Fragezeichen und die Matrix, wäre auch eine geile Folge, glaube ich.
Die Gewitteroma hat angerufen und es wurde wieder Eiscremesorten aufgezählt, ein Riesenspaß. Es wurde, ja, es ist gute Laune auf allen Plätzen gestern Abend.
Riesenspaß für die gesamte Familie sozusagen.
So kann man sagen. Es wird, glaube ich, auch nicht mehr lange dauern, bis ich da mit dem Nachwuchs hin tingle.
Ja.
Zumindest. Eine Person hier lernt die drei Fragezeichen auch schon zu schätzen.
Ja, das ist doch mal was. Finde ich gut, dass du das da immerhin deiner Frau schon mal nahebringen konntest.
Ja.
Junge, wir müssen reden.
Was hast du jetzt wieder angestellt?
Ja, pass auf, jetzt wird's ja eigentlich spannend, weil das ist ja eigentlich überhaupt nicht mein Thema. Nein, leider gar nicht, nein. Ne? Also ich habe die Bestellung gestern rausgeschickt. Ne? Aber Children of Bodom Reunion.
Ja.
Kannst du die an? Das war Dennis aus Hürth. Bei mir geht die Ware immer gestern raus. Leider nein, leider gar nicht, nein.
Ja doch, ich hab, ja ich, genau, ich leider nein, leider gestern, gar nicht. Ich habe sogar mal ein Programm
Ware
von...
Bitte?
Sag erst mal zu Ende.
Ne, ich habe die Ware gestern verschickt. Ich verschicke die Ware immer gestern.
Also ich habe Dennis auch sehr geliebt und leider nein, leider gar nicht kenne ich natürlich auch von ihm. Und ich habe ihn sogar auch mal live gesehen, in der Markthalle sogar, in der Metal-Location, in einer der traditionsreichen Hamburger Metal-Locations. Das kannte ich mit der Ware versenden, kannte ich noch nicht. Aber ja, Children of Bodom haben in, wie hieß der Laden jetzt?
Boah, Helsinki irgendwo.
Haben die gespielt.
In Helsinki, in einem mittelgroßen Club, möchte ich mal sagen, gab es tatsächlich die Reunion, ich weiß nicht, die Wiederauferstehung, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll. Fakt ist, die Band lag ja seit dem Tod von, und jetzt ist
Alex Ilaiho.
Dankeschön. Auf Eis.
Ja, tutata.
Das ist Berlin, wa? Und es gab natürlich viel Trauer und man hat sich gefragt, soll das weitergehen und wie? Und dann hat man schon seit geraumer Zeit immer gemunkelt und jetzt, ich glaube, letztes Wochenende war es dann soweit. Die haben wieder auf der Bühne gestanden, um quasi A Celebration of Music, hieß das Ganze, war unter dem Motto. Und Alexei wurde ersetzt von Sami Elbana von Lost Society. Haben wir hier schon drüber gesprochen. Ich habe ja seinerzeit schon gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass das gut passt, ohne irgendwas zu ahnen.
Ja.
Ja, und dann kamen die ersten Videos. Und hast du auch was gesehen?
Ja, ich habe mir das angeguckt. Du hast mir das reingereicht. Ich hatte das schon wieder fast nicht auf dem Schirm gehabt. Ja. Und dann habe ich mir das angeguckt und dachte mir so, und ich habe auch mal bewusst nicht hingeguckt und dachte mir so, also das war irgendeine Telefonaufnahme aus der ersten Reihe, aber eine recht hochwertige, möchte ich fast meinen. Und das war richtig gut. Das war ziemlich gut. Die Kommentare waren auch sehr positiv und wie gesagt, ich habe auch mal versucht, einfach nicht hinzugucken. Und hätte ich es nicht gewusst, hätte ich gesagt, das ist vielleicht auch eine alte Aufnahme einfach mit Alexi noch am Mikrofon.
Den Vergleich kann ich nicht ziehen, aber ich teile mit dir den Eindruck, dass das ziemlich, ziemlich gut war. Das hat gepasst wie Arsch auf Eimer. Ich im Gegensatz zu dir habe ich hingeguckt. Ich fand, dass es auch optisch sehr, sehr gut passte. Da ich hingeguckt habe, also es gibt ja ganze Konzertaufnahmen auf dem Streamingdienst unserer Wahl und ich habe mir eine angeguckt, die so vom Balkon gefilmt wurde und da war auch unter anderem das Intro mit dabei und als Intro wurde quasi so ein Video-Best-of-Rückblick und man kann jetzt natürlich darüber debattieren, ist das jetzt so cool, Alexi Lau da beim Saufen zu zeigen? Ne?
Ja.
Das ist halt, man kann darüber debattieren, sagen wir mal einfach so.
Das habe ich tatsächlich nicht gesehen. Ich habe das anscheinend dann unvollständig gesehen. Das war auf dem Kabuki projiziert, ne?
Richtig. Das war sehr, sehr putzig, wie dieser Kabuki dann runtergelassen wurde und weil es halt ein kleiner Club war und keine große Bühne, keine fette Produktion, fuhr dann da wirklich einsames Stahlrohr hoch und runter und dann wurde das Ding abgeknotet. Ja. Und dann, dramaturgisch hat es da zum Anfang ein paar Hänger gegeben, hatte ich so den Eindruck. Aber das war scheißegal, glaube ich, weil das hat halt wirklich gemettelt wie Sau. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich werde jetzt nicht der größte Fan von COB, aber das war schon ziemlich gut. Und ich habe dann nochmal, dann Algorithmus regelt dann ja manchmal.
Algorithmus regelt.
So, und dann habe ich nämlich ein paar Videos vorgeschlagen bekommen, wo Herr Elbanner ganze Reihen an COB-Songs spielt. Für Gitarrenhersteller und so.
Ja.
Und es würde mich ziemlich wundern, wenn ihr nicht irgendwo auf diesem komplett voll tätowierten Körper des jungen Mannes nicht sich auch irgendwo ein Tattoo mit COB-Bezug verstecken würde. Also man verzeihe mir, wenn ich was Offensichtliches nicht sehe. Ich bin alt, hab keine Brille. Aus Eitelkeitsgründen, aber das war, also der passt wirklich wie Arsch auf Eimer da drauf. Punkt.
Ja. Ja, ja, ja.
Richtig fett.
Ja, und ja, wie gesagt, es ist anzunehmen, dass das nicht die letzte Show von Children of Bodom in diesem Line-Up gewesen ist. Denn wir hatten ja, glaube ich, als wir das letzte Mal drüber sprachen, vor einigen Ausgaben, festgestellt, dass da auf dem Plakat dieser Veranstaltung auch sich das Logo der Cobra Agency befindet, was eine renommierte europäisch-österreichische Booking-Agentur ist. Und das müsste ja mit dem Teufel zugehen, wenn da nicht dann noch mehr zu erwarten wäre.
Ich sag mal so, ich habe einen Post gesehen von einem der Macher von Cobra, von Dominik.
Ja.
Und der hat sich sehr, sehr bewegt gezeigt über das, was er da gesehen hat und wie gut er das fand und dass das überhaupt funktioniert hat. Es wäre erst nur so eine Idee gewesen und könnte man das überhaupt machen und dann hätte man geredet und er hat sich unheimlich für das Vertrauen der Leute bedankt, die ihm da unterstützt hätten, das auf die Bühne zu bringen. Sekunde. Oh, herrlich. Ich sag's dir. Und also da war schon, also man könnte jetzt natürlich auch sagen, ja, jedes Konzert braucht irgendwie einen Veranstalter, warum es für zwei Shows eine international agierende Agentur sein soll. Ich glaube, der Plan war die ganze Zeit, mal guck mal, wie das läuft und wie das ankommt. Und wenn das gut ist, dann guck mal, wie viele Leute da noch Bock drauf haben. Und ich könnte mir vorstellen, dass da ziemlich viele Leute ziemlich viel Bock drauf haben werden in diesem und im nächsten Jahr.
Ja, das war damals vor 25 Jahren oder auch ein bisschen mehr, ja, Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre, ja, eine der Bands der Stunde. Alexi war ein unheimlich einflussreicher Gitarrist.
Absolut.
Der ist ja damals da zusammen mit Gus G so als die neuen Wunderkinder gehandelt worden, sozusagen, ne?
Ja. Ja.
Und waren da auch zusammen auf irgendeinem Gitarrenmagazin abgebildet auf dem Cover.
Mit Sicherheit. Und nein, er kann den ganzen Scheiß spielen. Und auch, also, und zwar nehme ich mir jetzt die Behauptung raus, der ist mit dem Scheiß aufgewachsen. Der hat, also das wirkt für mich so, als hätte der vielleicht unter anderem genau deswegen angefangen, Gitarre zu spielen. Weil das ist, der haut das so raus und das ist ja nicht einfach.
Ja.
Das ist Children of
Bodom. Nee, nee, genau. Er ist ja auch deswegen eine Ikone sozusagen geworden, weil er dieses virtuose, anspruchsvolle Spiel pflegte.
Ja, und der Rest der Band halt auch, ne, freudestrahlend, allenthalben, ne, das war schon ganz cool. Und das Ganze, jetzt kommen wir nämlich zum Club, das war im Tavastia Club und da wissen die Kenner, das ist ja, da haben die ja schon mehrfach, das ist ja für die Geschichte der Band nicht so ein ganz, ganz unerheblicher Club, da gibt's ja auch Liveaufnahmen schon aus der älteren Vergangenheit von und so, also da haben die schon öfters mal den Laden dem Erdboden gleich gemacht. Und das, also ich habe tatsächlich, ich habe relativ lange geguckt, relativ wenig gespult, das war echt ein Abriss. Ne, das kann ich mir durchaus vorstellen, auf einer Hauptbühne von einem großen Festival zu einer ziemlich guten Uhrzeit.
Ja, ist
und
auch.
Wenn sie nochmal die Show rausholen mit den Autos im Hintergrund, ey, das fand ich ja, diese Heavy Metal U2-Variante, das war ja ultra geil.
Das hat dir gefallen, was?
Ja,
haben die auch in Wacken gespielt, tatsächlich.
Genau,
damals.
Richtig, genau.
War 2006, 2007 irgendwie?
Ich fand das halt damals bei der Zuropa-Tour so geil, da habe ich ja mit aufgebaut, als dann da wirklich diese Trabis da auf einmal hingen und ich dachte mal, wollt ihr mich verarschen? Ja, hängen Autos. Ne, und die dann irgendwie angefangen haben zu leuchten und so, das war völlig geil. Ne? Mhm. Oh, Rabbit Hole der Ausgabe. Ich habe auf der Social Media Plattform für ältere Vollidioten wie mich, aka Facebook, habe ich zwei Gruppen gefunden, die so sich damit befassen, so alte Konzerttechnik und Bühnentechnik aus den 70ern und 80ern nochmal so vorzustellen und zu zeigen. Und da kommen halt geile Fotos bei raus, so von Bühnen von Van Halen 82, Alter, und das sind gigantische Trümmer, was die da an Produktionen aufgebaut haben, ne?
Mhm.
Das war so eine Gigantomanie, ne? Und wenn du dann auch siehst, wie stellenweise dann früher PA aufgebaut und geflogen wurde, da gibt's wirklich, ich weiß nicht, in den 80ern oder so haben die wirklich bei irgendeinem Festival, irgendeiner Outdoor-Veranstaltung, wo, ich weiß gar nicht mehr wer, aber relativ große Band, haben die halt tatsächlich so 10, 15 verschiedene Boxen nebeneinander in so Gitterwagen gepackt, ne, und den Gitterwagen dann hochgezogen.
Und why not?
Ja, why not? Ne? Damals, man wusste es halt nicht besser. Also da, und das hat so viele schöne Erinnerungen hervorgerufen. Ne? Unter anderem dann auch, da gibt es ein so geiles Foto von der ersten David Lee Roth Solo-Tour-Bühne. Ey, das war Parkan City. Das war, ey, überall war Licht. Alter, was macht ihr hier?
Everywhere was the light.
Ja, das war echt irre, was das damals. Und ich sag mal so, manchmal vermisse ich diese opulenten Massenproduktionen schon so ein bisschen.
Ja, okay.
Ne, das war schon so, oder auch die Maiden-Touren in den 80ern, die haben ja auch Maßstäbe gesetzt einfach, ne, und mit diesen ganzen Paarlampen, und da war halt, also diese Paarlampen, also diese ganz normalen Lichter, wo du halt so Folien vormachen konntest, wenn du die Farbe ändern wolltest, und die konnten sich halt auch nicht bewegen, ne.
Nee.
Und dann ist mir auch nochmal eingefallen, ne, weißt du, wem wir eigentlich Moving Lights verdanken, die sogenannten Wackeleimer, also Lampen, die sich bewegen können und verschiedene Dinge machen können?
Sag.
Genesis. Die haben nämlich seinerzeit mit investiert in die Firma Verilight, die als erste Moving Lights gebaut haben.
Aha.
Und Genesis haben die dann als erste auch mit auf Tour gehabt und präsentiert und testen dürfen. Und
sieh mal an.
Lange exklusiv nutzen dürfen. Und das war sehr, sehr lange. Die Zeiten habe ich sogar noch so ganz am Rande mitgekriegt. Da konntest du nur Verilight-Lampen haben. Die hatten Patente darauf, das durfte kein anderer Hersteller machen, diese Art von beweglicher Lampe. Und das war richtig teuer, die zu mieten. Und da musstest du immer einen ausgebildeten Operator mit dazu nehmen und so. Also, das war so ein bisschen der heilige Gral der Veranstaltungstechnik damals.
Ja, darf man gespannt sein, wie groß die Shows, die mutmaßlichen künftigen Shows von Children of Bodom werden. Ja. Denn die sind ja jetzt auch eine ganze Zeit abwesend gewesen. Wir erinnern uns, es ist auch so gewesen, dass sich die Band kurz vor dem Tod von Alexi aufgespalten hat in die verbleibenden Children of Bodom. Wobei ich gar nicht weiß, ob die schon einen neuen Sänger gefunden hatten oder ob die einfach dann quasi die Karriere beendet hatten. Und eben Bodom After Midnight, wo Alexi sich eine neue Band zusammengestellt hat, auch mit ehemaligen oder zumindest einem weiteren ehemaligen Children of Bodom Mitglied.
Also die sollen mal den nächsten Festivalsommer machen oder die nächsten zwei, weil da sehe ich die, da funktioniert das, glaube ich, super, super gut. Das muss auch so ein bisschen, wenn du das so zelebrieren willst, ne, dann brauchst du auch ein bisschen Produktion und da sind die auf so großen Festivals, glaube ich, gut aufgehoben.
Also, die, ich lese gerade, die haben tatsächlich die Band damals aufgelöst. Also ja. Es ist so, dass die Namen, die Band, mein Gott, die Rechte am Bandnamen nicht bei Laiho lagen. Deswegen konnte er die Band nicht fortführen, hat sie dann Bodom After Midnight genannt, seine neue Band. Und ja. Die verbliebenen Children of Bodoms haben die Band dann quasi für aufgelöst erklärt. Und ich habe noch was mitgebracht. Wir haben alles nur geklaut. Und zwar habe ich, wie du schon gehört hast, einen schönen Copyshop gefunden. Und zwar aus dem Hause Children of Bodom. Mal gucken, ob du drauf kommst. Ich spiele mal ein. Kommt dir das bekannt vor?
Also ich versuche jetzt so zu denken wie du.
Oh,
bei diesen
das
Dingen.
Ist ja schon mal toll, dass du mir unterstellst, dass ich denke. Prima.
Ja. So viel gebe ich dir. Also sehr weit hergeholt wäre jetzt Wasted Years.
Aha. Nee, da liegst du ganz daneben. Das ist ein Song aus dem Jahr 96. Man müsste aber eher sagen ein Werk, denn es handelt sich um dieses Stück.
Soundtrack.
Das ist Hans Zimmer mit dem Main Theme von The Rock.
Ah, okay.
Wir hören nochmal gemeinsam.
Ey, den muss ich dir geben, ja?
Der ist keine zwei Meinung, oder?
Nee, der ist ziemlich offensichtlich, da haben sie nur eine andere Tonlage genommen. Ja, cool. Sehr gut, Stefan.
Sehr, sehr gerne.
Ja, man muss dir nur mal ein Thema geben, mit dem du dich auskennst und schon, zack.
Ne? Vielen Dank.
So, guck und mal. Dann, deswegen kommt jetzt wieder ein Thema, von dem du überhaupt keine Ahnung hast. Alter, ich habe Karten für Rush, beziehungsweise ich habe eine Karte für Rush.
Ich wollte dich das schon gefragt haben, habe mir das aber für diese Episode aufgehoben.
Ja, nee, ich habe tatsächlich eine Karte für Rush ergattert. Es gab natürlich wieder den üblichen Vorverkaufshustle mit Hasse nicht gesehen. Und dann ist aber was wirklich Unglaubliches passiert. Dann hat der gute Frank Thomas, Frank, früher Frank Albrecht, früher Rock Hard, mittlerweile der Forever, ganz, ganz liebe Grüße gehen raus.
Hat er einen anderen Nachnamen jetzt?
Der hat, glaube ich, geheiratet vor geraumer Zeit. Lange Rede, kurzer Sinn. Der haute dann auf einmal wieder auf der Social Media Plattform für Ältere, ne, einen Post raus. Ein Tag vor Vorverkaufsstart. Ja, hier, ich habe schon Karten für 6 Shows. Und nicht so, Moment, was ist denn da los, ne? Und bevor, also und es war so, okay, soll ich ihn, wir haben uns Jahre nicht mehr gesprochen, aber das ist ein ernstes Thema, es geht eben rasch und woher hat er die Tickets her? Ich musste aber gar nicht so weit suchen, weil in den Kommentaren schwirrte er dann rum, der Fanclub-Presale-Code.
Ah, natürlich.
So, und der war sehr originell, R50, also hätte man auch mit ein bisschen Überlegen drauf kommen können.
Ist das 50-jähriges Jubiläum oder was? Oder
wie? 50 plus Corona wahrscheinlich irgendwie, also ja. Minimum. Erster Album ist, glaube ich, 74, also da bist du ja schon bei plus 50, ne? Doesn't matter, Zug, also kam rein, geguckt tatsächlich, ja, und was soll ich sagen? Also, ich fange mal mit den Guten an, ich freue mich total auf die Tour.
Das ist eine Überraschung.
Die Promo, die bisher gemacht haben, ist großartig. Wie sensibel die mit dem Thema neue Schlagzeugerin umgehen, ich halte Rush für sehr, sehr achtsame, sensible Menschen, Musiker. Es gab ein Statement, wo gesagt wurde, hey, das war alles schon ganz geil, aber irgendwas hat gefehlt und am fünften Tag hat es dann geklickt und dann wussten wir, sie ist es. Ne, also selbst so ein Statement ist wahrscheinlich im Vorfeld besprochen gewesen, dass man das sagen wird, weil so eine Frage kommen wird. Völlig cool, die Promo-Aktionen, die da bisher laufen. So, und dann kamen die Preise.
Ja.
Und dann kam die Seating-Situation. So. Und es ist folgendermaßen, wer auch immer die Tour veranstaltet, zieht das komplette Ami-Programm durch. Also, erste Reihe, $2,500. Oder, nee, 2.500 Euro. Also um den Dreh.
Also vorne der Golden Circle sozusagen.
Erste Reihe. Dafür darfst du aber auch Alex Lifeson und Geddy Lee vor der Show treffen, darfst dir ein Ding unterschreiben lassen und so weiter und kriegst dann übliche Geschiss. Ne, wahrscheinlich ein Jutebeutel und irgendwie einen wertlosen Plastikpass und also was so
die Sachen,
ich will das gar nicht herabwerten.
Also das, was dir bei David Copperfield nicht gereicht hat.
Ja, genau, richtig. Dankeschön. So, Und das geht runter bis, ich glaube, 650 Euro oder so. Und dementsprechend ist so alles an Plätzen, also interessanterweise auch die Uber Arena hier und ich glaube alle anderen Spielstätten in Deutschland auch bestuhlt, der Innenraum.
Bestuhlt, bestuhlt, aber nicht beschissen.
Richtig. Also alles, was, also die vorderen Blöcke rein sind dicht. Da kommst du nur über solche Paket-Tickets dran.
Mhm.
Ich habe mich dann entschieden für das Bestmögliche, was ich dann jenseits eines Pakets erreichen konnte, habe fast, ja doch, ich glaube über 200 Euro ausgegeben für Platz in Reihe 18.
Oh, okay.
Ja, und das war mir aber wert, muss ich sagen.
Ich habe bei
Tool letztes Jahr noch ähnliche Preise gesagt, nee, auf keinen Fall. Aber jetzt, Alter, das muss ich einfach nochmal sehen, weil ich, guck mal, ich fange doch schon an zu heulen, wenn ich nur die Tourankündigung sehe.
Oh, also das ist so süß.
Ja, das wird total geil. Das wird richtig gut. Und ich will jetzt mal nicht unken, ne, aber Vorverkauf läuft schleppend. Also ist jetzt kein Oasis Foo Fighters System of a Down, wo sie die, also da kriegst du noch Karten, aber jede Menge. Ne? Also das
okay.
ist, und man muss einfach jetzt leider fairerweise dazu sagen, Rush war auch in Deutschland nie so ein richtig großes Ding.
Ja.
Also die haben zwar immer Arenen gespielt, aber ich glaube auf der letzten Tour gab es eine Show in Deutschland in der Lanxess Arena.
Jetzt frage ich mich gerade, was eine Arena ist. Ist das, das ist die Eigenmarke von Rewe, ne?
Wahrscheinlich,
ja. Die Arena-Eigenmarke von Rewe. Haben Sie noch Arena? Ja, ich glaube in Gang 13. Gucken Sie doch mal. Sehen Sie meine Kollegin da vorne, die Blonde, da fragen Sie die mal. Das müsste ganz in Ihrer Nähe sein, die Arena.
Ja, also das hat halt in Deutschland echt immer nur so im Rahmen, also wirklich selten funktioniert. In England sieht das nochmal ein bisschen anders aus, aber es ist ja immerhin nochmal über ein Jahr Zeit, bis die Tour dann stattfindet, dass man so ein bisschen nochmal so die Classic-Rock-Promo-Masche und durch alle Radiosender und Zeitungen und mal gucken, wer nicht noch alles irgendwelche Specials raushaut zu dem Thema. Also ich hoffe, dass das stattfindet, sage ich ganz ehrlich. Ne? Das wäre jetzt kacke, wenn das nicht stattfindet. Und es dreht sich gar nicht darum, ob ich dafür Geld ausgegeben habe oder nicht, sondern ich will, dass das stattfindet. Ne? Und ich will nicht, dass das abgesagt wird wegen zu schlechter wegen produktionstechnischer Gründe.
Ja.
Weil
ja,
auf einmal die größten Hallen Deutschland nicht, also weißt du.
Aber die Shows, die sind ja in einem Jahr erst, ne? Am 21. Februar in Berlin, am 25. in München, 28. Köln, 2.3. Hamburg und dann soll es noch einen Stuttgart-Termin geben oder was, der noch nicht da ist.
Ja, und dann, also Amsterdam wird ja auch gespielt und an Skandinavien viel und England. Also das ist schon eine richtig große Tour. Ne?
Ja, die können auch noch eine Stunde, ein Jahr lang verkaufen.
Ja, sollte. Wird schon funktionieren. Ne? Interessanterweise, preislich noch ein drüber, was heißt interessanterweise, aber auch wenig überraschenderweise, liegen ja die Tickets für die Sphere für Metallica, ne? In Las Vegas.
Las Vegas, spielen Sie in die Sphere.
Geht los ab 1000er. Da sitzt so ganz hinten, ganz oben. Ist der Worst Place, den er haben kann. Also das Ding
also ist ich
das
sag Karte, mal so, da, also boah. Also ich persönlich, und ich werde wahrscheinlich falsch liegen, würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn auch dieser Verkauf eher schleppend läuft. Laufen wird. Nee. Aber gut, wir reden hier über eine der oder die größte Metalband der Welt, in der angesagt oder in der fantastischsten Konzertlocation, die es gerade so gibt.
Ich sag mal so, ich weiß jetzt, ob jetzt schon 6 oder 7 neue Shows angekündigt worden sind heute.
Ach so, die sind schon im Verkauf, die erste war schon im Verkauf.
Also, okay. Also ich gehe davon aus, sonst würdest du ja nicht mehr Shows ansetzen, wenn du nicht schon alle anderen ausverkauft hättest. Oder, ne, also das scheint zu funktionieren. Und ich meine, hey, diese Halle alleine zieht ja, die Eagles spielen da ja gerade eine Residenz mit, ich glaube, 60 Shows. Und das ist der
Welcome to the Hotel California.
Hey, ich sag's immer und immer wieder, das ist wirklich der beschissenste Eagles-Song. Also der, einer der schlechtesten. Die haben so viele geile Songs und so viele Hits.
Line
Eyes. Und take it easy. Ich habe jahrelang bestand mein Morgenritual da drin, mit dem Tee-Rechner an und das erste, was ich gemacht habe, Take It Easy von den Eagles abgespielt.
Ja.
Ne? Und dann ist mir mal der ganze Sexismus im Text aufgefallen und dann hatte ich auf einmal keinen Bock mehr, den Song jeden Morgen zu hören.
Verstehe.
Ne? Naja, so kann es halt manchmal gehen.
Ja, ich finde aber hey, die Version von den Gypsy Kings natürlich auch viel besser.
Ja, nein, pass auf. Wenn ich Amerikaner wäre und mir das irgendwie leisten könnte, würde ich 1000 Dollar für Metallica in der Sphere ausgeben, lieber als für U2. Ne? Ja, okay. Noch lieber würde ich aber 1000 Dollar für die Eagles ausgeben. So ehrlich muss ich auch sein.
Guck mal, ich kann mir, geht das denn jetzt noch? Nee, jetzt ist es weg. Ich konnte mir gerade noch mit so einer Lichtreflexion hier, die von der Sonne in mein Gesicht geworfen wurde,
ja,
hätte ich mir ein Anti-Hitler-Bärtchen machen können, so ein weißes
Tütüt. Ja, ja,
jetzt
ja.
Ist es weg.
Ja, so ein Ärger.
So ein Ärger. Ja, ja gut, was ich meine, ich werde mir das nicht leisten können. Ich möchte aber auch gerade nicht in die USA.
Dito, und ich meine, immerhin versuchen sie alles richtig zu machen. Es sind ja wieder diese No-Repeat-Weekends, heißt, wenn du zu mehreren Shows gehst, oder am gleichen Wochenende zu zwei Shows gehst, wirst du halt keine doppelten Songs hören.
Ja.
Also schon so ein bisschen Fanservice, wie man ihn von Metallica gewohnt ist. Gibt auch wieder ein Snake Pit vorne, also da kannst du wieder.
Das ist das Ding, wo ich nicht reingekommen bin, ne?
Ja. Das wird das Ding sein, wo du nicht reingekommen bist.
Da musst du mich nicht reingelassen. Nee, du?
Ja. Nee. Ja. Weißt du aber, wer reingekommen ist?
Du meinst bestimmt Sebastian Bach.
Ich mag, wie du heute auf meine Brücken reagierst. Ja, genau, Basti Bach.
Was das jetzt mit deinen Zähnen zu tun hat, verstehe ich wirklich nicht.
Ja.
Jetzt habe ich ihn.
Autsch, ja, echt Autsch. Pain point, aber danke.
Also das war jetzt wirklich nur aus
nein,
der
nein, Hüfte, ich war, ne? Ja, nein, das war eine Steilvorlage. Das kann ich ja nicht anders sagen. Die Snyder hat ja aus gesundheitlichen Gründen seine Karriere beendet, hat er ja bekannt gegeben. Er macht nicht mehr, lieber jetzt so als, ne. Und dann war ja die Frage, was ist denn jetzt mit Twisted Sister? Und die hatten noch so viele Tourdaten angekündigt und die wollten doch jetzt nochmal und auch 50 Jahre plus und hast du nicht gesehen, ne? Oder vielleicht auch schon 60, wer weiß, ne? Obwohl, ne, hätte die Snyder mit 10. Ist egal. So. Und zack, Rabbit aus dem, also Kaninchen aus dem Hut.
Rabbit aus From the Head.
Ja, nicht der Ripper. Mit dem muss man ja immer rechnen in solchen Situationen.
Immer.
Nee, aber wer ist es geworden? Sebastian Bach von Skid Row darf jetzt mit dem höchstpersönlichen Segen von Dee Snider jetzt bei Twisted Sister die Frontröhre geben.
Ja.
Es wurde ja schon ein kurzes Snippet, sagt man da, glaube ich, zu, veröffentlicht. Ja, er röhrt das ganz gut runter. Ne? Also ist nichts gegen zu sagen. Ist ja das, was er kann. Ne? So.
Was er soll.
Ja, und ich meine, irgendwie, let's face it, Sebastian Bach hat aus seiner Skid Row-Zeit wirklich das Maximum rausgeholt. Ne? Für zwei Alben und 40 Jahre später reden wir immer noch über ihn. Ne?
Ja.
Also, und Youth Gone Wild für immer.
Ja.
Ne? Also muss ja so sein. Ja, mal gucken, ne? Und jetzt ist alle Tourdaten wurden ja gecancelt, richtig?
Ja, also weiß ich nicht. Ob alle gecancelt wurden, das weißt du besser.
Also ich sag mal so, die offizielle Formulierung ist, ausgewählte Tourdaten werden stattfinden. Und wir haben vorhin in der Recherche das erste ausgewählte Tourdatum gefunden. Das findet im September statt auf der Alaska State Fair. Und für alle, die es nicht kennen. Alaska State Fair, war es überhaupt die Alaska State Fair? Oder erzähle ich da jetzt gerade was?
Das hast du zumindest im Vorgespräch schon so gesagt.
Alaska State Fair, ja, genau. Und ich weiß nicht, ob du mal auf den Link geklickt hast, den ich dir da geschickt habe.
Hast du mir einen Link geschickt?
Ich habe dir vor den Themen einen Link geschickt. Und wenn du da mal draufklickst, dann kannst du mal sehen, was so eine State Fair eigentlich bedeutet. Das sieht nämlich, ehrlich gesagt, nach einem Rummelplatz aus.
Ein Rummelplatz. Ich guck mal, Golden Wheel Amusements.
Ja.
Alaskas Best Carnival since 1967.
So.
Oh, das sieht aber sogar ein bisschen süß aus, muss man sagen.
Ja, ja.
Das sind jetzt nicht die größten Fahrgeschäfte der erwachsensten Zielgruppe.
Ja, aber pass auf, das sind halt diese Locations, die dann immer in diesen Serien der Allesesser oder so, weißt du?
Ich wollte gerade sagen, da versteckt sich irgendwo ein Typ, der andere Menschen frisst oder so, ne?
Nee, da gibt's halt die volle Palette der kulinarischen.
Ach so, du meinst so Hotdog-Wettessen und sowas?
Ja, aber halt auch
oder
so diese
Homer Simpson mit seinem Holzlöffel.
Funnel-Cakes und so Geschichten halt irgendwie, ne? Also so richtig, richtig, richtig geile amerikanische Sachen kriegst du da, glaube ich, so zu essen. Von so fliegenden Händlern sagt man da, glaube ich, zu. Mhm. Ja, und ansonsten spielen da noch, also Max McNorm spielt auch noch da und Big X The Plug, den ich jetzt auch nicht kenne, also von daher sind mal gucken, ob Twisted Sister da in guter Gesellschaft sind oder ob das Date vielleicht auch noch abgesagt wird und sich das doch noch alles mal irgendwie ändert. Ne? Also
Series.
Das kann man irgendwie nicht sagen. Die Webseite ist auf jeden Fall geupdatet. Ne? Und ja, let's hope for the best, würde ich mal sagen, wa?
Toi, toi, toi.
Ich würde es mir angucken auf dem Festival. Ne?
Ja.
Apropos
also
Festival.
Ich auch. Ja. Ne?
Apropos, du hast Festival-News aus dem Festivalsektor.
Ja, da sind jetzt nicht die schönsten Nachrichten tatsächlich. Ja. Das Castle Rock in Mülheim, das, ich glaube, traditionsreichste noch laufende Festival in Nordrhein-Westfalen der harten Musik, hat seine letzte Ausgabe angekündigt. Das diesjährige Castle Rock Festival auf Schloss Broch in Mülheim wird das letzte sein.
Heißt das nicht Schloss Broich?
Da ist für mich auch Grevenbroich und nicht Grevenbroich.
Ja, okay, pass auf. Ich zitiere da einen Mülheimer Philosophen, der mal in seinem Song Uli Uli, O lang noch ein Bier, also zur Musik von Louis Louis gesungen hat. Die schönste Kneipe, sag ich euch, gibt's bei uns in Mülheim-Broich.
Also, ja, jetzt darf man, glaube ich, berechtigterweise die Frage stellen, ob das nicht einfach des Reims wegen dann so
ja, gut
ausgesprochen wird, wie es geschrieben ist. Aber Grevenbroich ist Grevenbroich. Und ja, es ist sogar so, dass ja sogar Horst Schlemmer sagt das ja falsch, ne? Der sagt ja Grevenbroich.
Ja, das stimmt. Das ist ja wieder diese, du hast da ja nochmal den anderen Zungenschlag drin.
Das ist ja, ja, da wo ich herkomme, gibt es das niederrheinische Dehnungs-E. Ne, da gibt es zum Beispiel Schapüsen, das wird mit AE geschrieben, aber das ist gedehnt. Ne, zum Beispiel. Und noch gibt es noch andere Beispiele. Egal. So, das Castle Rock Festival 2026 ist das letzte seiner Art. Da hat Michael Bohnes, der das Festival ausrichtet, auch ein Statement zu rausgehauen, das mir jetzt natürlich gerade nicht vorliegt. Aber ich kann ja einfach mal sagen, dass das insofern was Besonderes war, dieses Festival, oder immer noch ist, weil der liebe Micha, den ich auch mal kennenlernen durfte, im öffentlichen Dienst gearbeitet hat für die Stadt Mülheim. Und in dieser Funktion hat er irgendwann im Jahr 2000 das Castle Rock gegründet. Genau, es ist nämlich ein Jahr älter als das Dong Open Air, das 2001 gegründet wurde. Er hat sehr viel Leidenschaft für das Thema immer gehabt, hat das dann aus dieser Funktion, er hatte irgendwas mit Kultur zu tun gehabt, also irgendein Kulturamt quasi inne gehabt oder Büro besetzt. Ja. Und hat dann gesagt, so, ich möchte hier gerne meine Leidenschaft an den Start bringen. Was genau die Initiative war, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Vielleicht hat auch jemand anders die Idee gehabt und dieser Person tue ich jetzt Unrecht. Aber Micha hat das dann auf jeden Fall umgesetzt, wenn er nicht sogar selber die Idee hatte, wovon ich jetzt erstmal ausgehe. Und ich würde jetzt einfach mal tippen, dass das einzige Festival oder zumindest einzige Gitarrenfestival in Deutschland ist, das auf so einer Basis ausgerichtet wurde, das quasi aus dem öffentlichen Dienst, aus der Stadtverwaltung heraus selbst veranstaltet wurde.
Ja, ja.
Also es gibt ja noch, gut, es gibt in Essen und in Bochum das Essen Original und das Bochum Total, das wird auch sicherlich
aber das ist schon insofern einzig. Also es gibt viele Städte, die solche Dinge machen. So ein eindeutig rocklastiges Festival, das genau ist aber mit Sicherheit sehr, sehr einzigartig. Da hat sich Michael Bohnes, glaube ich, durch jahrelange gute Arbeit und das Netzwerk, was er sich da aufgebaut hat, einfach gezeigt, dass er es kann, dass das eine geile Sache ist. Er hat da mit Sicherheit auch geholfen, in so einer Stadt wie Mülheim viele Vorurteile abzubauen. Muss man ja auch mal ganz klar dazu sagen. Ne? Ja. Also ne? Mülheim ist also immer noch ein bisschen. Ne? Deswegen, sehr, sehr schade, sowas. Sowas. Ich war da auch ein, zwei Mal und fand es halt, also die Location war halt immer cool. Das war immer alles ganz, ganz schön da eigentlich.
Genau, das ist in diesem Schlosshof, so klassischer Burghof sozusagen, wo dann die einzige Bühne des Festivals steht, wie auf dem Dong nur eine Bühne. Zwei Tage, wenn ich das gerade richtig am Schirm habe.
Dieses Jahr glaube ich nur einer, wenn ich mich jetzt hier nicht verlesen habe.
Das auch noch?
Ah nee, doch, 3. und 4. Juli, hast du recht.
Ich wollte gerade sagen, das wäre ja. Und
ja,
Ich habe jetzt hier gerade das Statement vor mir liegen. Und zwar hat er geschrieben, liebe Freundinnen und Freunde vom Castle Rock, nach über 26 Jahren aufregenden Begegnungen, Musik, Kunst und Gemeinschaft wende ich mich heute an euch, um eine wichtige Entscheidung mitzuteilen. Heute war der 25. Februar übrigens. Das Castle Rock wird in diesem Jahr zum letzten Mal stattfinden. Trotz intensiver Bemühungen ist es leider nicht gelungen, eine tragfähige Lösung für den Fortbestand des Festivals zu finden. Ihr könnt versichert sein, dass uns diese Entscheidung alles andere als leicht gefallen ist.
Und jetzt kommt der entscheidende Satz.
Ja, sie hat sich aber aufgrund meines Eintritts in den Ruhestand, der hieraus resultierenden fehlenden Nachfolger einer Festivalleitung innerhalb der vorhandenen Strukturen, womit er wahrscheinlich den öffentlichen Dienst der Stadt Mülheim meint, den anhaltend wirtschaftlichen Herausforderungen sowie absehbaren Netzwerklücken, womit er seine Kontakte meinen wird, als unumgänglich erwiesen. Rückblickend möchte ich euch mitteilen...
Unumgänglich meint er wahrscheinlich nicht anders möglich, ne?
Danke, du Sack. Rückblickend möchte ich euch mitteilen, dass ich erfüllt bin von unzähligen tollen Momenten und sehr stolz auf das bin, was wir gemeinsam aufgebaut haben. So durfte ich beeindruckende Künstlerinnen kennenlernen, tolle Gespräche führen, die atmosphärische Festivalstimmung genießen und die Wärme unserer Community spüren. Nicht zuletzt konnte ich auf die tatkräftige Unterstützung unserer HelferInnen, PartnerInnen und Sponsoren zählen. Ihr habt Castle Rock zu dem gemacht, was es heute ist. Ein Ort der Begegnung, der Inspiration und der gemeinsamen Leidenschaft. Ihr habt dem Castle Rock eine Seele gegeben, die stärker war als jeder Plan. Diese Errungenschaften tragen fort, auch wenn das Festival selbst endet. Mein Herzenswunsch ist ein würdiger Abschluss, der die Zusammenarbeit aller Beteiligten respektiert und die Erfahrung der letzten Jahre würdevoll zusammenfasst. Lass uns das Erreichte feiern, anerkennen und dem Vermächtnis Raum geben, weiter zu wachsen. Danke für euer Vertrauen, eure Leidenschaft und eure Loyalität. Es war mir eine Ehre, diesen Traum mit euch zu teilen. In tiefer Verbundenheit, Michael Bohnes.
So, und jetzt lese ich auch was vor. Ich lese nämlich jetzt einfach nur einen Kommentar von Thorsten Wilms, dem Sänger von The Other, vor. Und ich glaube, der bringt das alles jetzt auf den Punkt, was man dazu sagen kann. Ich bin so froh, dass wir mit The Other Teil deines Werkes sein durften. Lieber Michael, danke. Und dir von Herzen alles Gute.
Ja.
Ja. Ja. Meine, im Ruhestand gehen ist ein guter Grund. Ne? Ja, schade, natürlich, dass es dann nicht mehr gibt. Schade, dass kein Nachfolger gefunden wurde. Ne, aber wenigstens kann man mit relativer Sicherheit sagen, dass der Mann jetzt nicht in die freie Wirtschaft gehen wird.
Ja.
Also, let's face it, ne?
Ja. Nein, er ist auch ein wahnsinnig netter Kerl. Ich habe ihn knapp 20 Jahren kennengelernt, als ich auf einer Veranstalter-Fortbildungsseminar in Regensburg war. Übrigens auf, wie heißt das Schloss irgendwie in Alt-Eglofsheim? Vielleicht heißt das sogar Schloss Alt-Eglofsheim, ich weiß es nicht. Vor den Toren von Regensburg, wo heute, tatsächlich nicht heute, aber heutzutage eins der beiden deutschen Wacken Music Camps stattfindet, jedes Jahr. Und da habe ich drei tolle Tage verbracht mit meinem
Karneval gefeiert.
Damaligen Mitstreiter Arnold und auch Jochen Pelser war auch mit am Start. Und da gab es dann eine Kneipe ums Eck, die auch Schnitzelabend hatte an dem Abend, an dem wir da waren. Ja, und wir haben uns mit dem Wirt direkt so gut verstanden, der hat für uns jeden Abend Schnitzelabend gemacht.
Ja. Ja, fantastisch.
Und das da haben wir mit Michael den einen oder anderen vielleicht auch über den Durst getrunken und uns wahnsinnig gut verstanden und uns dann leider nur noch, ich weiß nicht, eine Handvoll Mal gesehen oder so. Mhm. Aber super Typ. Und dieses Jahr wird nochmal auf die Kacke gehauen am 3. und 4. Juli, unter anderem mit den Headlinern Nachtblut und Lord of the Lost. Außerdem sind mit dabei Tanzwut und Crematory. Und wen kann man denn noch? Hagefug. Sagenbringer habe ich neulich tolle Instagram-Werbung gesehen. Mein Gott, ich hätte mir fast das Album gekauft.
Ja.
Und hier, Wiesborg sind auch mit am Start. Und bis 2016 hat er übrigens auch noch das Burgfolk gemacht. An gleicher Stelle.
Ah, das gab es auch noch, ne?
Mit einem etwas anderen Schwerpunkt, nämlich eben auf Folk. Also es war ja, das Castle Rock hat ja ganz klar so den Düsterrock, Gothic Metal im Fokus und das Castle Rock war deutlich folklastiger. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich Saltatio Mortis damals gesehen habe. Ich glaube auf dem Castle Rock und auf dem Burgfolk habe ich mal Skyclad gesehen. Und da hat er immer, also das hat er tatsächlich dann schon 2016 zu Grabe getragen. Das hat, glaube ich, von 2002 bis 2016 stattgefunden. Ich weiß gar nicht mehr, was die Gründe waren, warum er es damals eingestellt hat. Aber er hat es immer geschafft, da sehr, sehr schöne, auf seine Zielgruppe zugeschnittene Line-Ups zu bauen. Er hat auch tolle Bands gehabt, hier unter anderem hier Lordi, sehe ich gerade, Lacuna Coil haben in der Vergangenheit auch mal geheadlined, Joachim Witter da gehabt, Moonspell.
Ich sag's nochmal, es ist so geil, dass es so eine Struktur aus einer Stadtverwaltung gab. Ich kann mich ja noch an Zeiten erinnern, wo die Stadt Bochum einen eigenen Rockbeauftragten hatte. Man höre und staune.
Mhm.
Ne, also das, und die, dass du halt immer noch, das ist ja der alte Konflikt immer, ne? So, wie viel Geld steckst du, wie viel Geld wird zum Beispiel für so eine Alto-Theater in Essen ausgegeben und wie wenig Geld für Proberäume in Essen für junge Bands? Ne? Also nur mal so, das war ja so ein Beispiel, das mir sehr, sehr nahe war immer.
Ja.
Ne? Und da ist halt immer die Frage, was macht die Stadt dann tatsächlich, um auch solche mutmaßlich alternativen Strukturen zu fördern?
Mhm.
Ne, und wenn du mal guckst, dann machen wahrscheinlich Lord of the Lost irgendwie mehr Umsatz im Jahr als, was weiß ich, so ein Aalto-Theater. Ne, also das,
ja, ja.
Ne, naja, sei es drum. Nicht die einzige schlechte Nachricht, über die wir heute reden müssen, ne? Ne, die Craft-Bier-Szene trägt Trauer.
Ja.
Stefan, die Firma BrewDog ist nicht mehr.
Ja, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, muss ich sagen. Ich habe die Firma nämlich in der Vergangenheit schon öfter mal erwähnt und ihren Namen aber nicht aussprechen wollen.
Ja.
Weil ich nämlich einerseits ein Freund ihres Bieres bin. Das ist eine schottische Brauerei. Ich habe den Namen des Ortes gerade vergessen, wer so herkommt. Das ist war eine unabhängige Brauerei in Craftbeer-Brauerei, Schwerpunkt Craftbeer aus Schottland, die wie kaum eine andere es geschafft hat, internationale Präsenz zu erlangen. Mit sehr guten, mit mindestens soliden Bieren, mit aber auch ganz hervorragenden Bieren und mit einer großen Experimentierfreudigkeit.
Ja.
Die haben dann auch in Berlin eine Brauerei tatsächlich auch eröffnet. Es gibt verschiedene BrewDog Pubs oder wie auch immer man das nennen will, Diner, Pub, wie auch immer, auf der ganzen Welt irgendwie.
Ja, unter anderem auch Ecke war einer, genau,
Friedrichshain. In Berlin und in Hamburg gibt es auch einen, da war ich erst vor einem Monat. Aber auch wenn ich die mag, wenn ich das Bier toll finde, sind die in der Vergangenheit aber auch durch nicht so ganz tolle Geschäftspraktiken aufgefallen, die durch die Presse gegangen sind. Ne? Dass man zum Beispiel Grafiker eingeladen hat, für irgendwelche Projekte Entwürfe reinzureichen. Dann hat man gesagt, ja, alles klar, vielen Dank, aber du bist es nicht geworden. Für dich habe ich heute leider kein Foto.
Ja, aber das Ding wurde dann trotzdem genommen. Ne?
Dann ist mit diesen Entwürfen trotzdem weitergearbeitet worden oder mit Dingen, die dem zumindest sehr ähnlich sahen. Es gab auch in der Presse Vorwürfe, dass da Rassismus oder Fremdenfeindlichkeit geduldet wurde, dass entsprechend da Gäste aufgetaucht seien, in England zumindest in den Pubs oder in einem Pub und da nicht so wirklich cool drauf reagiert wurde, dass Mitarbeiter da auch nicht immer zufrieden waren. Ich habe da jetzt nicht alles überprüft, was da wirklich dran ist, aber das war irgendwie dann auch genug, dass ich sagen kann, für mich beschlossen haben sie da, ich trinke das gerne, aber ich mache da keine Werbung für.
Mm-hmm. Und du hast es wirklich sehr gerne getrunken, muss man sagen.
Ja, ne? Ich trinke es auch jetzt noch. Ich habe tatsächlich jetzt wieder ein paar Dosen im Kühlschrank, habe ich mir neulich bestellt. Die haben nämlich auch einen Räumungsverkauf sozusagen gehabt, weil die ihren deutschen Online-Store
auch leer machen, schließen. Ne?
Und ich habe da das ist jetzt 3 Wochen her, oder was, dass ich da bestellt habe. Vielen Dank übrigens an Dirk, der mich darauf hingewiesen hat. Der mich auch auf die Castle Rock nochmal hingewiesen hat. Unser Hörer der Woche, Dirk, schöne Grüße.
Der Überbringer der schlechten Nachrichten.
Ja,
super, schön, super,
schöne
super
Grüße, Dirk.
Geil
schöne
gemacht,
Grüße.
Dirk.
Nee, das auch, also da habe ich dann noch zugeschlagen, so ein paar Restbestände gekauft, die übrigens bis heute noch nicht bei mir angekommen sind.
Insolvenzmasse.
Bezahlt habe ich natürlich schon,
natürlich,
ist ja klar.
Logo.
So, und was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Jetzt werden die aufgekauft, ne? Von einem Konzern, und da wird dann jetzt Kahlschlag gemacht. Es ist zum Beispiel auch so, dass nicht nur der Online-Shop der Deutsche wird geschlossen, sondern es ist auch so, dass die Nicht-Biere die werden nicht mehr fortgesetzt. Also es gab auch Spirituosen, die bei BrewDog hergestellt wurden.
Ja.
Ein Gin zum Beispiel und ich glaube auch ein Wodka oder ein Rum oder beides.
Ja.
Gibt es nicht mehr. Die Merch-Palette ist auch zusammengestrichen worden.
Zwei Locations in Berlin sind zu.
Und ich glaube, in England machen sie, oder in Großbritannien
in
machen sie fast
sie,
alles zu, ne?
Auch, nee, in England haben sie noch welche aufgelassen.
Ich bin auch mal gespannt, was in Hamburg passiert, denn wie gesagt, ich war erst vor ein paar Wochen da und ich fand es mal wieder scheiße.
Ja.
Muss ich einfach sagen. Also, Moment, ne, auch da möchten wir ja differenziert sein. Ich war da immer sehr mit dem Essen zufrieden, super gut.
Ja.
Und das Bier natürlich auch top. Das Ambiente von diesem Ladenlokal, oder von diesem Restaurant im Erdgeschoss der tanzenden Türme auf der Reeperbahn ist unterirdisch.
Mhm.
Also es ist total total generisch. Der Service ist zwar nett, aber wie auch in anderen Craft Beer Locations ist es oft so, dass der Service überhaupt gar keine Ahnung hat von dem, was sie da verkaufen. ne, da bestellst du einen Stout und dann 5 Minuten später wird es dir an den Tisch gebracht und dann sagst du, hier kommt der Typ oder die Dame und sagt, hier, dein Schwarzbier. Wo ich mir denke, sorry, ey, das ist kein Schwarzbier, das ist ein verdammtes Stout, so, ne? Und
ja, wenn du schon in dem Bereich arbeitest, dann musst du, dann solltest du auch dann wenigstens die Fachbegriffe kennen, also die Begrifflichkeiten kennen. Ne?
Ja, ja.
So,
und dann auch da, weißt du, wie das in so einem Diner so ist, also so klassisches Diner-Interieur-Mobiliar auch mit so Bänken, die dann so kopfhohe Rückenlehnen haben oder überkopfhohe Dinger, ne, diesen Monster. Aber wenn du dich auf die Sitzfläche gesetzt hast, hast du festgestellt, dass unter dem Polster irgendwie so eine Stufe eingearbeitet ist, die dich dazu verleitet, nach vorne wegzurutschen unter den Tisch. Also ich verstehe nicht, wie man so eine Scheiße überhaupt da hinstellen kann. Also wirklich, das ist halt kleine 1x1, dass man Sitzmöbel hinstellt, die bequem sind.
Ja.
Also es sei denn, man möchte, wie bei McDonald's, die Leute irgendwie schnell loswerden, damit man die nächsten abkassieren kann.
Möglicherweise. Nein, ich habe ich habe das gerüchteweise schon im Sommer letzten Jahres gehört, hier in Berlin, weil ich da beruflich mit einer deren Locations zu tun hatte. Wir hatten da eine Feierlichkeit, ein Event. Und da hat mich dann jemand angesprochen, so aus, völlig aus dem Off, so, hey, ich habe gehört, ihr macht da was, ich wollte dir nur sagen, man munkelt da das. Ne? Ich so, ah, okay, alles klar, danke für den Tipp. Ne? Veranstaltung selbst war aber super cool, super professionell, hat man von deren Seite auch, alle waren total zufrieden. Ne? Und aus meiner Sicht, ich bin ja kein Bierfan, ich fand aber, als ich von denen gehört habe, das erste Mal fand ich die Story halt geil. Weißt du, so, Craftbeer, DIY, haben sich ja so ein bisschen auch durch den Namen eines ihrer Biere, Punk, so ein bisschen in so einen Anstrich gegeben, wo ich sagte, ah, okay, cool. Und dann gab es ja dieses, wie hieß
Equity
das?
For Punks.
Equity for Punks, genau, wo du halt also quasi, du konntest in irgendeiner Phase als Otto Normal Biertrinker, korrigiere mich bitte, wenn ich falsch liege, aber investieren und hast dafür dann eine Mitgliedschaft gekriegt und konntest dann dafür, hast dann dafür vergünstigte Drinks gekriegt in den Pubs oder so.
So habe ich das auch verstanden. Ich habe da nie so richtig recherchiert, aber du hast, glaube ich, Dinge früher bekommen als andere oder ja, sogar exklusiv oder vergünstigt.
Ja, aber ist ja jetzt geht es ja eh nicht mehr, von daher.
Ja, das stand ja auch in dem Artikel drin, dass diese Mitgliedschaft, diese Equity halt 400 Pfund gekostet hat und die werden die Leute jetzt wohl nicht wiedersehen.
Genau, aber es gibt andere, ich habe schon mitbekommen, es gibt jetzt andere ähnliche gelagerte Unternehmen, Kleinbrauereien, die halt sagen, hey, pass mal auf, ist scheiße für die gesamte Craftbeer-Szene und wir verstehen das und angepisst. Und wenn ihr kommt, zeigt ihr euren Mitgliedsausweis vor und dann kriegt ihr auf unser Bier schon mal zumindest einen 10% Nachlass oder sowas irgendwie. Mhm. Ja, also das wird schon versucht. Aber ist kacke und aus meiner Sicht ist das so eine leider typische Geschichte von einer unheimlich guten Idee, die dann halt durch Big Business und Big Money irgendwie komplett versaut wurde. Vielleicht ist das aber auch.
Also, wie kommst du jetzt auf Big Money?
Naja, für wie viel ist das jetzt rübergewechselt?
Ja, für viel Geld, aber das weiß ich jetzt nicht, aber ich meine, das ist ja so, dass es vorher schon nicht funktioniert hat. Da kann er keine Konzernstruktur dass es nicht funktioniert hat.
Aber die werden Umsätze gemacht haben, da haben Leute drin investiert und so. Das Unternehmen war ja auf Expansionskurs, verstehst du? Ne? So, und dann wird das Geld halt einfach immer mehr und immer größer und dann kommen halt immer mehr andere Leute rein und Investoren, bla 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 bla. Ne,
ja,
so, so stellt sich das aus meiner sehr, sehr unwissenden Sicht der Dinge dar. Ne?
Ja, aber es ist auch so, dass das ist jetzt das erste Mal, dass ich sowas hautnah in Anführungsstrichen miterlebe.
Ja.
Ich bin ja bekanntermaßen, wer diesen Podcast schon eine Weile hört, weiß, dass ich Craftbeer-Fan bin und das jetzt auch schon seit etwas über 10 Jahren. Und als ich in diese Szene in Anführungsstrichen reingekommen bin, denn das ist ja fast sowas wie eine Szene, kann man sagen, so die Szene der Craftbeer-Liebhaber, da hat ein richtiger Hype existiert. Das war total krass. Also Ratsherrn, die Brauerei in Hamburg, hatte sich ja 2012 gegründet oder vielleicht schon ein bisschen früher angefangen, woanders zu brauen. 2012 dann die Brauerei in Hamburg in den Schanzenhöfen aufgemacht und da waren dann Brauereifeste dreimal im Jahr, teilweise auch mehrtägig, also zweitägig dann. Ein, zwei Dutzend andere Brauereien da ausgestellt haben, ausgeschenkt haben. Es gab den Craft Beer Store, auch da angeschlossen an die Ratsherrn Brauerei, wo du über 300 Sorten, oder zumindest haben sie damals damit geworben, über 300 oder 500 oder 600, was weiß ich, viele hundert Sorten, die sie da im Store hatten. Und ich habe mich, das war für mich das Mekka so. Dann musst du dir vorstellen,
im
Prinzip eine Bibliothek mit, also so richtig rustikales oder gediegenes Ambiente einfach, aber statt Büchern waren da in den Regalen, war da Bier. Einfach nur von bis einfach, aus der ganzen Welt, die verrücktesten Sachen. Und ich war ja früher ein Pilznazi und da konntest du mir sonst was erzählen. Ich habe vielleicht noch ein Diebels Alt getrunken, aber sonst nix. Hatte meine drei Pilzsorten, alles andere war scheiße. Und dann war ich auf so einem Brauereifest, meine Frau hatte mich da das entdeckt, hier wollen wir da mal hingehen, ja, meinetwegen. Und da habe ich dann so das erstmal zu schätzen gelernt, dass es ja andere Bierstile gibt, dass es ja wahnsinnig aromatisches viel zu entdecken gibt und total geil. Dann war ich noch auf einer Brauereiführung und dann war ich vollkommen on fire und hatte dann mit Freunden mich dann fast jeden Freitagabend zu Open Bottle im Craft Beer Store getroffen, wo dann immer drei Sorten verköstigt wurden. Es war dann meistens auch ein Braumeister aus irgendeiner anderen Brauerei zu Gast, hat dann zum Bier was erzählt, dann wurde es verköstigt, danach wurde ins Regal gegriffen und du hast dir ein paar Flaschen gekauft und einen schönen Abend gehabt. Um 8 Uhr waren alle leicht angetrunken und das Wochenende konnte anfangen.
Perfekt.
Und wirklich perfekt.
Ja.
Und das wurde immer mehr und immer mehr. Oh Gott, wo kommen diese ganzen Brauereien her? Und geiles Bier aus Italien, geiles Bier aus Island, geiles Bier aus USA, geiles Bier aus Australien. Also fantastisch, fantastisch. Das hat mich erinnert an meine Zeit in den 90ern, als ich Metal kennengelernt habe, wo meine Kumpels schon volle Regale hatten und ich noch nichts kannte.
Ja. Ich verstehe auch den Gedanken dahinter, warum das Leute so geil finden. Weil, auch wenn ich kein Fan bin, aber ich verstehe, warum man gerne Bier trinkt. Und ich bin ja Kulinarik nicht ganz abgeneigt. Ne? Ich mag natürlich auch Dinge entdecken, verschiedene Geschmäcker und so weiter. Und das macht es schon Sinn. Plus, das muss man ja sagen, es ist ja, also wenn du es jetzt mal vom ganz, also wirklich ganz vom Klischee her denkst, es ist ja verhältnismäßig einfach, selbst Bier zu brauen. Mhm. So, und das dann, ne, wenn du dann so ein bisschen mit dem Gedanken rangehst, okay, das haben schon Mönche 500 Jahre vor mir gemacht, dann werde ich das ja wohl auch irgendwie hinkriegen, so ein Fass Bier. So. Da steckte ja viel Pioniergeist Bock auch da drauf, auf die ganze Sache und einfach sich selbst verwirklichen, DIY und halt so dieses, ja, Punk, das hatte ja vielleicht auch immer so ein bisschen so eine punkige Attitüde, ne? Heutzutage ist für mich Craft Beer, hat für mich was sehr, sehr Elitäres bekommen. Also eine Attitüde, die ich eher mit Weintrinkern verbinden würde, anstatt mit Biertrinkern.
Ja, aber das war eigentlich, so habe ich das schon immer wahrgenommen. Ne? Also elitär hätte ich jetzt nicht gesagt, aber hip auf jeden Fall. Das ist ganz klar das Hipster-Segment, was da zumindest in Hamburg darauf steil gegangen ist, wo ich dann da meine ersten Gehversuche gemacht habe.
Ja.
Und da hat man schon, viele Hipster, viele Schnösel.
Ja.
Ist schon so. Aber worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte,
Nein, bitte, sag du.
Worauf ich hinaus, also du bist damit mit dieser Welt zugeschissen worden. Es gab wahnsinnig und ich bin auch auf das Merch abgefahren. Ich habe hier auch Brewdog-Schilder an der Wand hängen und so und von Steamworks Kanada. Ich bin da total hängen geblieben. Ich finde das total geil. Gläser gekauft und so weiter und so fort. So, und dann kam die Pandemie und nicht, dass die Pandemie der Grund dafür gewesen wäre, aber vielleicht hat das noch beschleunigt, dass dieser Hype ein Ende gefunden hat. Das ist also, es war wirklich, also nochmal um zu betonen, was das für ein Hype war. Mitte der 10er oder ein bisschen, das muss 2016, 17 gewesen sein, als auf einmal Becks angefangen hat, so Craftbeer-Derivate herzustellen, sozusagen. Das Ember Lager und 1872 irgendwas oder wann die Brauerei gegründet wurde, Pilsner und noch irgendwie, was hatten die? Da hatten die so Dreierträger mit drei verschiedenen Sorten, die in die Craftbeer-Richtung, die so andere Bierstile halt beinhaltet haben, dargeboten haben. Und damit haben die Schanze in Hamburg überschwemmt. Ne, wir haben da in einem Bürogebäude unsere Büros gehabt, wo noch viele andere Firmen ihre Büros drin hatten und die haben im Erdgeschoss und im Obergeschoss einfach eine Europalette irgendwie brusthoch mit Gratisware abgestellt. Und du konntest einfach zugreifen. Dann bin ich zu meinem Optiker gegangen, irgendwie 300 Meter vom Büro entfernt. Der hatte das ganze Ladenlokal, überall hatte der Becks rumstehen, diese Dreierträger. Dann sage ich, waren die auch bei euch? Ja, das ist doch noch nicht alles. Dann macht er die Abstellkammer auf, bis dran voll, die Abstellkammer voll mit Becks Bier. Ne? Dann Brewdog war auch in Hamburg auf der Straße, noch bevor es den Pub gab und hat da Gratisaktionen gemacht. Du bist damals echt mit Craft Beer totgeschissen worden, wenn du nicht die Tür zugemacht hast quasi. Hast du das in den Nacken geschmissen bekommen, wenn du die Tür nicht rechtzeitig zugemacht hast. Dann wurde das immer weniger, aber dann kam die Pandemie und du hast gemerkt, jetzt dieser Hype, der geht irgendwie, also ist natürlich klar, die haben dann weniger Experimente gemacht, ne? Auch bei Ratsherrn gab es auch immer weniger saisonale Sorten und so weiter. Und dann kam man aus der Pandemie raus und hat festgestellt, ja, aber irgendwie zieht die Szene jetzt nicht wieder an. Mhm. Und dann hast du gemerkt, oh Gott, meine Lieblingsbrauerei in Italien, die hat irgendwie vor 2-3 Jahren zugemacht, die hat ein tolles Bier, fantastisch. Dann, dann kam der Brexit und auf einmal konntest du in Schottland kein Bier mehr bestellen. Ja. Ich habe dann einmal versucht, über private Wege noch was von denen zu bestellen, Sorten, die es bei uns nicht gab. Ja, habe ich dann auf einmal, stand der Postbote bei mir vor der Tür und hat den Zoll abgerechnet.
Ja, und, ja.
Das, Steamworks, das Riesenbrauerei aus Kanada, aus Vancouver. Du hast immer deren Bier hier bekommen. Auf einmal nicht mehr. Weg. Mhm. Dann jetzt erst vor ein paar Wochen habe ich festgestellt, wollte hier für eine Festivität wollte ich von Stone, US-amerikanische Brauerei, die aber auch eine Zeit lang in Berlin Standort hatte, den sie dann am BrewDog verkauft hatten übrigens. Die hatten deren Zeug gab es auch immer hier. Die haben so ein tolles Mexican-Lager, so mit wie heißt das? Mit Limette und Meersalz.
Corona.
Nee, Buena Vesa heißt das.
Dankeschön.
Und da wollte ich mal wieder kaufen, gab es nicht mehr, habe ich in dem Zug festgestellt, jo, die haben aufgehört, nach Europa zu exportieren. Die beliefern, die sind von der japanischen, von dem japanischen, also die waren auch unabhängig, sind dann von Japanern aufgekauft worden und die Japaner sagen jetzt, so, wir konzentrieren uns auf den amerikanischen Markt, wir brauchen auch hier unser Standardbier, wir brauchen die Brauereikapazitäten, um allein den nordamerikanischen Markt bedienen zu können. Gibt jetzt für Europa nichts mehr. So eine Scheiße, das verschwindet alles.
Ja.
Aber gut, ich will mich nicht, nee, alles ist auch totaler Quatsch. Der Hype ist ganz krass abgeebbt, aber es gibt immer noch ein solides Niveau an tollen Craft-Bieren, auch aus Deutschland, ne? Auch Ratsherrn, auch wenn die ihr Portfolio krass eingedampft haben, aber es gibt noch mehr, es gibt Crew Republic und es gibt auch ganz toll, Frau Gruber, kann ich nur empfehlen, wer Bock auf Hazy IPAs hat, geht nach bei Frau Gruber, tolle Sache, da gibt es immer noch schöne Sachen, oder jetzt auch gerade wieder Sachen aus. Das ist aber auch ärgerlich. Es gab eine Brauerei in Holland, oder gibt eine Brauerei in Holland, Öltje heißt die, die kleine Eule. Und bei denen konntest du auch aus den Niederlanden einfach nach Deutschland bestellen. Geht jetzt auch nicht mehr. Die liefern nicht mehr nach Deutschland. Musst du jetzt bei so einem Spezialgeschäft, Spezialgetränkehändler in den Niederlanden bestellen. So viel. Das soll jetzt mal gewesen sein. Das hat ja alles mit Metal nichts zu tun. Obwohl ich noch kurz nachfragen möchte. Ich sagte ja gerade, dass das für mich so war, als ich Craft Beer entdeckt habe, wie damals, wie Metal. Und das ist auch eine der Inspirationen gewesen, warum ich gesagt habe, lass doch mal gucken, ob wir nicht ein eigenes schönes Festival Craft Beer zum Dong Open mehr kriegen. So hat das angefangen.
Ergo, der Nestorwart geboren.
Der Nestor war geboren.
Ja, wunderbar.
So ist das. Eine Flasche ist noch im Kühlschrank.
Komm, lass mit einer guten Nachricht aufhören.
Oh ja.
Einer deiner Lieblingsfilme, oder gar nicht einer deiner Lieblingsfilme, oder? Wir bleiben popkulturell, nee, ne? So, ja, wenig Metal diese Woche.
Wir bleiben popkulturell. Es ist so, der eine oder andere erinnert sich vielleicht noch an den Spielfilm Dogma aus dem Jahr 2011. Nicht zu verwechseln mit dem Spielfilmstil Dogma, auch gefeiert von Lars von Trier. Nein, es geht um den Film namens mit dem Titel Dogma aus dem Jahr 1999, Regisseur Kevin Smith. Andere, viele kennen ihn vielleicht besser als Silent Bob aus Jay und Silent Bob, aus dem Charakterduo sozusagen. Bekannt auch aus anderen Filmen wie Clerks und er hat noch einen Gastauftritt bei Scream 3 und ich weiß nicht wo noch überall.
Ja. Popkultur halt.
Popkultur aus den 90ern. Und Kevin Smith hat dann damals einen Film mit Matt Damon und Ben Affleck in den Hauptrollen gedreht. Und da geht es darum, dass die beiden zwei gefallene Engel sind. Ich kann hier mal kurz hier die Handlung auf Wikipedia zusammengefasst. Nachdem die zwei Engel Loki und Bartleby vor tausenden von Jahren in die Ungnade Gottes gefallen sind und von ihm auf ewige Zeiten aus dem Himmel nach Wisconsin verbannt worden sind, möchten sie nun zurück nach Hause gelangen. Ein ihnen vom Dämon Azrael zugespielter Zeitungsartikel zeigt einen möglichen Weg auf, denn ein Kardinal aus New Jersey bietet anlässlich der 100-Jahr-Feier seiner Kirche allen Katholiken einen Generalablass zur Vergebung aller Sünden an, sobald sie diese Kirche betreten. Loki und Bartleby hoffen, so in den Himmel zurückkehren zu können. Damit wäre allerdings die Unfehlbarkeit Gottes widerlegt und alle Existenz würde vernichtet werden. Und so geht das dann noch weiter. Es gibt einen 13. Apostel namens Rufus, von dem aber noch nie einer gehört hat. Warum? Weil er farbig ist. der liebe Gott wird von einer sehr prominenten Musikerin dargestellt.
Alanis Morissette.
Jetzt hast du gespoilert.
Alter, du spoilerst den halben Film hier.
Nee, das war jetzt nur die einleitende Story. Das,
ja, aber wenn, dann gucken die Leute sowieso auf Wikipedia.
Und Alter, aber gut, man hat jetzt 25 Jahre, um sich da auch mal selber zu erfahren, was in dem Film los ist. Also, wir haben den Film damals in unserer Metal-Clique total abgefeiert, weil halt Gefallener Engel und Jay und Silent Bob und Alban, und auch schön ist die Szene, wo sie mit Carrie Fisher, ich glaube, die spielt eine Nonne in dem Film, ne, also Prinzessin Lea kennt man, die sind die zusammen unterwegs und sie nimmt die beiden als Anhalter mit. Und kurz vorher haben die beiden das heißt irgendwie das Buch der Landstraße oder so, wo die Regeln beim Trampen erklärt werden. Und ich glaube, da wird dann, wenn ich es noch richtig zusammenkriege, geht es dann darum, dass Blowjob beim Trampen ja auch eine harte Währung sein kann. Und dann erzählt sie dann, kommen die ins Gespräch und dann erzählt sie ja auch, dass sie nach dem Buch leben würde. Sie meint aber natürlich ein ganz anderes Buch.
Ja.
Ach ja, den kann man sich mal gucken. So, und die Krux ist jetzt, es wird eine Fortsetzung zu diesem Film geben. Der soll 2027 kommen. Und also ich gucke mir das an.
Ja, geil. Ich habe da auch mal wieder Bock drauf auf einen schönen Film. Jetzt muss ich mal einmal was wirklich ganz Unverschämtes machen zum Abschluss dieser Folge. Ich muss mal einen Werbeblock in eigener Sache machen.
Oh, was kommt jetzt?
Mein Kumpel Mattes, liebe Grüße gehen raus, hat ein eigenes Plattenlabel namens High Noon Records. So. Und der hat tatsächlich nochmal einen Karton gefunden mit CDs meiner alten Band, den Damagers. Und es gibt auch noch ein paar Vinyl-Singles. Und wenn man lieb fragt, gibt es, glaube ich, auch noch ein Tourposter mit dazu oder so.
Ach, was?
Highnoonrecords.bandcamp.com. Einfach mal hingehen, auf Damagers klicken. Es gibt keine Fotos von mir, so viel kann ich dazu sagen. Dafür müsst ihr schon die CD kaufen. Da ist eins von mir drin.
Oh.
So viel kann ich sagen. Oder zumindest ein Stück von einem Foto von mir. Aber unterstützt den guten Mann mal. Der hat nämlich nicht nur uns veröffentlicht, sondern auch etliche andere geile Bands, die so ein bisschen aus dieser Rock'n'Roll-Ecke kommen. Unter anderem seine eigene Band Cellophane Suckers. Da gibt es ein paar Sachen. Boost hat er eine Single veröffentlicht. Und ach weiß ich nicht, ganz viele andere tolle Bands noch. Highnoonrecords.bandcamp.com, glaube ich zumindest. Geht da mal hin. Unterstützt den guten Mann mal ein bisschen. Würde mich sehr freuen. So.
Ja, Mensch, das ist ja spannend.
Alter, wir heute popkulturell. Es ist ein absoluter Wahnsinn.
Ja.
Ey, weißt du, was ich jetzt mache? Ich genieße jetzt nochmal das gute Wetter, glaube ich. Gehe jetzt mit dem Hund raus.
Oh ja.
Du siehst ja noch, ist der Himmel blö.
Ja.
Ne? Wir schauen mal, was das wird. Ich hab Bock.
Ja, ich drücke die Daumen.
Ja.
Ich werde auch am Wochenende mal rausgehen. Es ist auch, seit letztem Wochenende ist die Gartensaison wieder gestartet.
Oh.
Es ist Gartenarbeit wieder am Start. Und normalerweise fangen wir damit schon im Februar an. War aber nicht möglich wegen Schnee.
Ja.
Und
jetzt werden wieder Randsteine gesetzt.
Nee, so weit geht es nicht. Aber ne, die Beete werden gepflegt und
ja,
so weiter.
Ja. Schön.
Ja.
Schön. Ja, ich will auch mal einen Balkon dieses Frühjahr fertig machen. Ich kriege ja auch eine neue Couch demnächst.
Ach, guck.
Habe ich mir mich gegönnt.
Da sage ich doch mal herzlichen Glückwunsch. Wir haben ja jetzt seit Ende letzten Jahres haben wir ein neues Auto. Ne?
Ja.
Also das ist natürlich nur finanziert, weil wir uns anderes nicht leisten können. Aber es ist tatsächlich so, dass ein paar Leute tatsächlich, mit denen man sonst kaum spricht, die kommen auf einen zu und sagen dann herzlichen Glückwunsch zum neuen Auto.
Ah ja.
Und deswegen sage ich jetzt mal, und das, da kann man glaube ich wirklich jemanden zu beglückwünschen, das lohnt sich zu beglückwünschen, herzlichen Glückwunsch zur neuen Couch.
Ja, fantastisch, womit wir die Frage nach dem Folgentitel damit auch geklärt hätten dann in dem Moment.
Also sehr gut.
Sehr gut. Besser wird's nicht mehr. Ich danke euch
allen. Aber bevor ihr auflegt, Leute, lasst uns noch mal einen Kommentar da, ein Like, kommentiert uns. Kommentiert und abonniert uns auf YouTube. Schaut mal vorbei. Es gibt da jetzt übrigens auch die Folge mit Rudolf Schenker.
Ja. Er hat wieder spät nachts gearbeitet.
Bitte lasst das Piepen raus. Pfeifen. Ja. Bitte lasst das Pfeifen raus.
Ja.
Die Folge 101.
Eigentlich eine meiner Lieblingsfolgen, muss ich ja sein. Ich sag's nach wie vor, dass Rudolf Schenker in unserem kleinen Trümmer-Podcast war, ist für mich, ich find's total geil, wie du das hingekriegt hast.
Ja, und wer weiß, wer noch in Zukunft alles vorbeikommt. Das ist nämlich auch genau das. An der Stelle darf ich vielleicht auch betonen, dass das eine tolle Unterstützung ist, nicht weil wir dann reich und berühmt werden, aber Likes, Kommentare, weiterempfehlen und so, das sorgt dafür, dass Zahlen sichtbar werden, und umso mehr Zahlen da sind, umso mehr das wahrgenommen wird, dass dieser Podcast gehört wird, umso leichter fällt es uns, interessante Gäste in den Podcast zu bekommen.
Ja.
Deswegen vielen Dank für die Unterstützung an dieser Stelle. Und empfehlt uns weiter und habt ein schönes Wochenende und schöne 14 Tage, bis wir uns dann wieder hören.
Bis dann.
Tschüss.